Heute sprechen wir über die wirtschaftliche Einordnung des Iran-Konflikts und wie es uns hier in Österreich betrifft, über positive Entwicklungen bei der geplanten Strafsteuer in Holland. Es geht auch um den neuen Lehrgang Personal Finance bei der Wiener Börseakademie und wie ich dort mitwirken darf. Außerdem sprechen wir im Österreich-Blog über den österreichischen Tech-Champion Frequentis, also wieder vollgepackt und das bedeutet natürlich dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zur 168. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit dabei der Markus. Servus, Markus.
Servus, Philipp. Ja, spannendes Wochenende war das, glaube ich. Also auch eine sehr spannende Woche, in der wir gerade uns bewegen. Dementsprechend, glaube ich, eine interessante Podcast-Folge, die uns da ja heute begleitet.
Ja, ich habe bei dem Wochenende eigentlich fast nichts mitgekriegt, weil ich war das Wochenende in Schladming. Und das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war ein Haufen Party in der Tenne und das auch schlechte Pisten ist in Schladming mittlerweile, also ab Nachmittag oder ab Mittag. Also alle, die was jetzt noch Skifahren gehen wollen in Schladming, solltet ihr das am Vormittag machen, weil da ist die Piste noch ganz gut. Und wir waren auch im Hotel Wolle eigentlich, und war super geil, also super Frühstück, wenn jemand dann dort hin frühstücken gehen will, für 29 Euro, also super geiles Frühstück in dem neuen Hotel, dem nämlich erst vor kurzem aufgesperrt. Markus, wir waren ja im Juli, 25 Uhr, wir in Schladming, und dort das Hotel noch nicht so geben in dieser Ausführung, weil die haben im April angefangen zum Bauen und im Dezember haben sie aufgesperrt. Aber ein riesiges Hotel, voll geile Lage, direkt neben der Bahn, kannst du sagen, oder neben der Tenne. Echt irre. Aber ja, ist ein anderes Thema. Ja, voll, ist ein anderes Thema.
Wieder ein neues Hotel, aber ja, ich meine, Schladming, ja, also du hättest doch was falsch gemacht, glaube ich, wenn du jetzt viel mitbekommen hättest. Hättest dich hinterfragt, was hast du eigentlich gemacht an das Wochenende dort?
Und ich hab dann am Sonntag, eigentlich gestern, habe ich mal wieder so auf News oder EVT und so geschaut und auf einmal ist da ein Iran-Thematik gewesen und darüber müssen wir heute auch reden, weil das echt ein spannendes Thema ist, aber natürlich aus der wirtschaftlichen Sicht, also wirtschaftliche Einordnung. Und da wollen wir auch schauen, wie uns das in Österreich indirekt, kannst du sagen, betrifft. Wichtig aber vorab, das menschliche Leid, was dort ist, das ganze Tragische, was dort passiert und moralisch ein neuer Konflikt und so weiter, das ist eine absolute Tragödie. Dazu werden wir uns natürlich nicht äußern, wir sind kein politischer Podcast oder sonstiges. Wir setzen wirklich nur diese wirtschaftliche Brille auf und schauen uns die gewissen Fakten an. Markus, Brennpunkt Öl, das ist sowieso so eine Geschichte im Nahen Osten, immer die Thematik mit Öl. Der Ölpreis hat natürlich sofort reagiert, wo das Thema aufgekommen ist, dass dort der Iran angegriffen worden ist, beziehungsweise dort halt Militärschläge waren. Aktuell so circa Montag, wo wir das aufnehmen, am 2.3., circa 10%. Also es war schon ein guter Sprung, ha? 10% ist schon...
Ja, jetzt nicht sonderlich überraschend, muss ich sagen. Ich finde sogar, hätte sogar mehr sein können, wenn man sich überlegt, wo Öl eigentlich zurzeit steht, die waren ja eigentlich auf einem niedrigen Level, dementsprechend hätte es eigentlich gutes Potenzial gehabt, noch mehr zu steigen. Aber wie du sagst, anhand der heutigen Aufnahme ist ja dann doch erst zwei Tage gut her. Wer weiß, was da die nächsten Tage noch folgt. Nichtsdestotrotz ist der Nahosten immer schon ein großer Brandherd gewesen. Leicht zu entzünden, sage ich einmal. Man muss jetzt allerdings auch hoffen, dass es nicht zu einem Flächenbrand tatsächlich kommt. Und fürs Öl darf man halt nicht vergessen, diese Straße von Hormus, die ein oder anderen werden das ja schon gehört haben, versucht jetzt da der Iran so gut als geht zu blockieren. Mit der Folge natürlich, dass jetzt 20% des Öls vom Weltmarkt, was geht da ungefähr durch. Dann darf man auch das Gas nicht vergessen, was gerade aus Katar auch zum Beispiel kommt. Hat natürlich dann großes Potenzial, dass hier wieder die Energiepreise nach oben gehen. Jetzt haben wir es ja endlich auch in Österreich geschafft, eine Inflation von 2,0. Hinzubekommen. Jetzt ist das natürlich ein Indikator, der dann wieder schnell nach oben schnellen kann. Also wenn die Tankstellenpreise steigen, kann man das auch schon bei der nächsten Inflationsberechnung dann schon wieder ablesen. Und das kann dann ja zu schnellere Aufwärtsspirale wieder führen. Und Tankstellen geben definitiv den Preis dann auch sehr, sehr schnell wieder weiter. Aber ja, ich schließe mich auch dem an, was du gesagt hast, das Leid, was da immer ist, braucht man nicht drüber reden. Will auch nicht sagen, dass sie das erprobt sind, weil ich glaube, sowas wird man irgendwie nie für normal empfinden können. Und ja, man hört zwar viel natürlich auch aus, aus der iranischen Perspektive, dass da viele sagen, die wären dann froh, dass das weg ist, das Regime. Allerdings ist halt immer auch die Frage, ja, zu welchem Preis wird das dann stattfinden? Natürlich, am Ende, glaube ich, wird es jetzt kein ganz extrem langer Konflikt sein, jetzt auf militärischer
Ebene. Aber Markus, auf das wollen wir es jetzt gar nicht, politisch wollen wir das nicht einordnen, wir wollen das Wirtschaftsthema anschauen.
Ja, ich will es auch nicht einordnen, ich kann nur sagen, für Öl, Gas und so weiter kann das natürlich spitz nach oben sein, dann wird es wieder, wenn sich das entspannt, kann das auch schnell wieder nach unten gehen. Ja. Was man auch sieht, Gold, Silber ist ein bisschen gestiegen, da muss man aber auch wieder dazu sagen, von einem hohen Niveau aus, also war jetzt der Sprung jetzt auch nicht, weiß ich, wie groß. Und die Aktienmärkte, bis zum heutigen Tag zumindest der Aufnahme, relativ entspannt. Es gibt schon Verluste, aber in einem sehr geringeren Level. Also ich weiß nicht, wie glaubst denn du, wird da der Aktienmarkt noch stärker reagieren in den kommenden Tagen?
Naja, bis zur Veröffentlichung der Folge, bis am Donnerstag, kann sich noch einiges tun. Das wäre jetzt eine ziemliche Glaskugel-Geschichte. Keine Ahnung, wo es hingeht. Was man auf jeden Fall nur mal ganz kurz sagen muss, weil du gesagt hast, die Straße von Hormuz, das ist ja so eine Meerenge, da muss man ganz kurz erklären, die ist ja zwischen Iran und, kannst du sagen, eigentlich Saudi-Arabien, so in die Richtung, und die ist ja sehr eng und da fahren aber 3000 Schiffe pro Monat circa durch. Auch wenn der Iran dort nur 3% des globalen Öls durchschickt, aber grundsätzlich, so wie du gesagt hast, 20% des globalen Öls und Gas gehen trotzdem da durch von verschiedenen Ländern, du hast angesprochen Katar, Bahrain, Kuwait und so weiter, weil da halt das Öl und Gas über den Schiffsweg transportiert wird. Wenn der jetzt dann zurück ist, wenn der jetzt einfach blockiert ist sozusagen, ist ja Kuwait, Bahrain und so weiter sind eigentlich ziemlich abgeschnitten davon. Wie wir wissen, dort ist Öl ja ganz ein wichtiges Thema. Und was noch dazu kommt, wenn da unten diese Spannungen sind, die fahren jetzt, sagen wir mal, von Iran dort weg, durch diesen Kanal da durch, fahren dann Richtung Europa, nicht unten bei Afrika vorbei, sondern fahren dann rauf Richtung Ägypten und oben ist dann der Suezkanal, den kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere. Vor ein paar Jahren ist da ein Schiff quer gestanden und da ist einmal einfach alles gestanden. Wenn es jetzt dort auch eher zu Spannungen kommt, weil es gibt dort ja zwischen Ägypten und Jemen diese Houthi-Milizen, und die gehören ja auch irgendwie da zu Iran etc., ist so die Annahme. Wenn es jetzt dort gibt's eben so Meldungen für Angriffe, somit ist das der Suezkanal auch nicht mal so unbedingt sicher. Und das ist natürlich für die Reedereien schon wieder ein Thema, wo sie sagen, okay, wir wollen eigentlich nicht unsere Crew, unsere Schiffe oder auch die Milliarden Ölladungen oder Gas jetzt verlieren. Und außerdem sind die Versicherungen, dass man da dort durchfährt, immens teuer. Das wäre also sozusagen der schnellste Weg von iranischen Öl oder eben von Saudi-Arabien hin zu Europa. Wenn das auch noch blockiert ist, zum Beispiel, oder eben die Kosten und die Probleme viel zu groß werden, dann könnte es sein, dass die Reedereien wieder nach unten fahren über Afrika, was dann 2 Wochen länger dauert. Was heißt das? Natürlich, das Öl wird später ankommen, du musst viel öfter fahren, es wird vermutlich viel teurer, und das schlägt sich natürlich dann wieder auf den Preis nieder, so wie gesagt, auf den Ölpreis, was wir dann relativ schnell an den Zapfsäulen merken. Markus, du hast dir heute schon ein Zapfsäulen-Date gehabt, ein positives noch oder ein glückliches. Wie hat es ausgeschaut?
Ja, du hast das ganz gut eingeordnet und ich denke mir auch, bevor ich zu deiner Beantwortung der Frage komme, ist halt auch der Punkt, die könnten ja auch rechts abbiegen, ne? Die könnten ja auch nach Indien und China das Öl verschiffen, wo es eben auch Probleme gibt, weil gerade das sind ja die großen Energiefresser dieser Welt, die brauchen das unbedingt und wenn da alles steht, ist es natürlich auch sehr, sehr schlecht. Wie du sagst, ja, ich habe heute in der Früh gesehen, 10% ist der Ölpreis gestiegen. Tatsächlich war mein Tank sehr leer und ich bin jetzt nicht extra zur Tankstelle gefahren, muss ich auch dazu sagen, aber ich hatte die glückliche Fügung, dass ich noch vor dem Mittag zufällig bei einer Tankstelle vorbeigekommen bin, die auch günstig war. Und wie wir ja wissen, werden die Preise in Österreich einmal pro Tag erhöht. Das ist so rund die Mittagszeit. Ich bilde mir ein, 11.30 Uhr sowas. Und ja, ich um 10 Uhr, ich glaube um 10.45 Uhr oder 11 Uhr dort. Also da, ich fand den Preis noch sehr, sehr günstig. Ich gehe jetzt mal davon aus, eben, dass das jetzt am Nachmittag gestiegen ist. Vielleicht auch weiter steigt, weil Preise werden ja immer sehr schnell weitergegeben. Da sind sie immer ganz schnell. Und dementsprechend, ja, aber du hast das ganz gut eingeordnet. Diese Spannungen, die da jetzt da sind, auch mit dem Suezkanal, das sind einfach, das sind Probleme, die man jetzt noch in welche Richtung es geht, wird es ein kurzfristiges, wird es ein langfristiges, und du hast dieses Thema schon mal angesprochen, wo einer quer gestanden ist in dem Suezkanal. Es hat dann extrem massive Auswirkungen gehabt, gerade auf den Handel und Ressourcen, und es ist alles wieder zu einer Verknappung gekommen. Und wenn der dann einen Umweg fährt, kostet das viel Geld über Afrika von unten plus die Zeit. Also es kostet nicht nur mehr Geld, sondern auch Zeit ist Geld, wie wir wissen, und jeder Tag, der da länger braucht, ist natürlich ein verschwendeter. Und ja, zur heutigen Aufnahme können wir noch schwer sagen, wohin sich das entwickelt. Aber ich glaube, in den nächsten ein, zwei Folgen werden wir da auch nochmal sicher genauer drauf eingehen können. Für uns ist das ja auch noch relativ frisch alles. Und gerade aus wirtschaftlichen Aspekt kannst du jetzt eigentlich noch keine fundierte Meldung sagen, weil gerade wenn ich wieder an Trump denke, dann fällt mir eigentlich nur dazu ein, was heute ist, ist morgen schon wieder wurscht oder anders. So ehrlich muss man sein, und dementsprechend kann man auch nicht wissen, welche Auswirkungen das hat. Das könnte man auch irgendwie mit Zölle vergleichen. Da denkst du dir, da hast du ein gutes Übereinkommen erzielt, und dann wird es für nichtig erklärt, dann sagt er aber doch wieder nach, jetzt machen wir 15% Zölle oder 10% wieder, und dann stehst du wieder da. Du weißt gar nicht, wo es hingeht. Und ich glaube, für alle Unternehmen, für den gesamten Börsenmarkt und so, heißt es eigentlich wie immer, das Credo ist dann ein bisschen so Ruhe bewahren und Füße stillhalten, und gewisse Dinge kannst du auch nicht ändern, auch jetzt als Unternehmen an der Börse. Du musst damit leben, wie es ist. Wenn es zu Einschränkungen kommt, dann wird es so sein, kannst du das auch nicht ändern. Aber bis jetzt, dato, nach so einer kurzen Zeit, kann man es auch noch nicht sagen. Dementsprechend spannende Zeiten, aber der Aktienmarkt ist ja auch ein bisschen abgestumpft schon. Wenn man sich anschaut, die Zölle haben ihn jetzt auch nicht mehr wirklich negativ beeinflusst. Heute zum Tag, wo die Börse das erste Mal aufsperrt, seit der Iran angegriffen wurde und seit der Iran auch selber Raketen auf seine Nachbarländer und Israel vor allem schickt, ist jetzt nicht dieser große Abverkauf in Gang getreten. Wobei man muss auch sagen, es ist noch relativ frisch und es kann auch viel noch.
Werbung. Hey, stopp Jungs, kurze Unterbrechung. Ich wollte mich letztens über die Börse informieren und habe 3 Apps runtergeladen und immer noch 0 Plan. Und dann hat mir mein Kollege Erwin von der Wiener Börseakademie erzählt.
Ja genau, dort bekommst du Börse verständlich erklärt. Von den Grundlagen bis zu weiterführenden Seminaren. Praxisnah und von echten Profis.
Da habt ihr es gehört. Informiert euch jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Wie viel hast du heute gezahlt auf der Tankstelle? Kannst du dir erinnern, welcher Preis da war?
Ja, ich habe zahlt 1,39.
Ja, und jetzt habe ich nämlich den Spritpreisrechner AD aufgemacht. Jetzt sind wir schon in hitziger K im 13. bei 1,62, bei der Jet-Tankstelle, OMV bei 1,66, 1,68, gerade OMV. Das ist Diesel, das ist Diesel, du hast dir super tanken, stimmt, hast recht, warte, dann wollen wir nochmal schauen. Okay, 1,56, 1,57, das heißt trotzdem schon 20 Cent, fast 20 Cent teurer, ne? Pro Liter.
Das ist schon massiv.
Also schon, ja.
Wobei, ich habe auch eine günstige erwischt. Ich glaube, es gab sicher am Vormittag auch Tankstellen, sicher mit 1,45, 1,48, sicher schon. Aber es wird keine Empfehlungen für Tankstellen geben, aber sowas wie Chat-Tankstelle ist grundsätzlich immer ganz gut. Es kommt nicht immer nur auf die Tankstelle, es kommt auch darauf an, wo sie ist. Also das ist jetzt österreichspezifisch immer sehr schwer zu sagen. Tendenziell ist es im Osten von Österreich immer etwas günstiger als im Westen von Österreich. Gerade die Deutschlandnähe macht es meistens etwas teurer, oder auch Italien. Und dann hängt es von der Region ab. Es gibt ja auch in Wien, in den unterschiedlichsten Bezirken, gibt es oftmals unterschiedliche Preise. Das ist immer sehr spannend zu beobachten. Aber ich bin froh, ja, also ich möchte das jetzt nicht an die große Glocke hängen, weil es ist ein Tank, ja, okay, schön. Aber wenn man es mitnehmen kann und ein bisschen mitdenkt, dann macht das schon Sinn.
Aber es geht halt ums Prinzip, wie schnell das dann wieder durchschlägt, ne? Weil genau, dass du da einfach im Vormittag noch den günstigeren Preis kriegst und innerhalb von ein paar Stunden eigentlich das so nach oben steigt, weil halt einfach genau diese Thematiken sind. Und die Tankstellen sind jetzt ja nicht unbedingt die Profiteure, aber welche Industrien sind die Profiteure jetzt? Wenn der Preis steigt, natürlich die Ölindustrie, ne? Weil die Nachfrage ja grundsätzlich gleich bleibt, aber es gibt halt unter Anführungszeichen weniger Öl oder weniger schnell vielleicht diese Masse an Öl, wo dann halt der Preis hinsteigt, was wir jetzt gesehen haben. Und die Saudis zum Beispiel, also Saudi Aramco, die haben zu der Zeit, wo wir das eigentlich aufnehmen, heute einen Sprung gemacht auf kurzzeitig über 3%, weil und Chevron zum Beispiel über 5%, also auch ein Ölunternehmen, die OMV 1,5%, ja. Also da sieht man schon, die Ölunternehmen, die springen positiv auf das an. Also auf der einen Seite als Investor in diesen Unternehmen hast du dann unter Anführungszeichen einen Vorteil, profitierst vielleicht. Auf der anderen Seite zahlst du es halt auf der Tankstelle dann, weil es halt einfach da steigt. Und interessant ist halt bei Saudi Aramco, warum die vielleicht am meisten profitieren, wenn es länger dauert mit dieser Straße von Hormuz, weil die direkt an eine Pipeline von Persischen Golf auf die andere Seite rüber haben, also Richtung Suezkanal, würde ich jetzt einmal sagen. Somit können die eigentlich auf die eine Seite Kuwait, Bahrain und so weiter beliefern, auf der anderen Seite das schneller nach Europa bringen müssen, nicht dass die Straße von Hormuz durch. Und auch die Reedereien könnten mitunter profitieren, weil sie auch gleich wieder höhere Preise verlangen können, weil sie weniger Container haben, weil sie länger fahren müssen. Und diese Kettenreaktion eben von einem dieser Engstelle, die eben dann blockiert wird und dann das rundherum fahren oder so immer, das ist genau das, was unseren Preis von den Tankstellen eigentlich erhöht, weil halt die ganze Kette dann einfach teurer wird und länger dauert. Und das ist dann eigentlich komplett logisch, dass wir dann in Österreich oder in anderen Ländern eben diese hohen Preise zahlen. Aber was du schon gesagt hast, das Thema Börse, jetzt haben wir nur 3-4 Ölunternehmen angesprochen. Am Ende des Tages ist es das große Ganze, was es überhaupt nicht beeinflusst, weil über 85 Jahre, wenn man einen kleinen Chart aufgemacht von S&P 500, von 1936 bis 2021, ist die Kurve eigentlich stetig von links nach rechts oben gestiegen, weil obwohl da verschiedene Sachen dabei waren, da war sogar der Zweite Weltkrieg dabei, die Kuba-Krise, Ölkrise, Schwarzer Montag, 9-11, Finanzkrise etc., am Ende des Tages ist es trotzdem nach oben gegangen, weil die Wirtschaft sich da mit der Zeit dann wieder irgendwie anpasst, ne? Und das ist immer so eine Geschichte. Deswegen darf man nie kurzfristig auf irgendwelche solche Sachen setzen. Macht auf jeden Fall keinen Sinn. Das heißt, das große und ganze Bild ist einfach das Wichtigere daran. Wurscht, ob jetzt ein Konflikt irgendwo ist. Und das ist das, was einfach entscheidend ist. Und kurzfristige Marktentwicklungen kann man eh überhaupt nicht beeinflussen. Auch langfristig können wir die Entwicklung beeinflussen. Es hat keiner eine Glaskugel, keiner weiß, wo es hingeht. Trotzdem, wenn man langfristig investiert, breit streut und sich einfach seiner Strategie treu bleibt, dann war das historisch immer die beste Entscheidung. Also meines Erachtens ist die beste Strategie weiterhin Ruhe bewahren, die Sparpläne laufen lassen, nicht irgendwas jetzt nachkaufen oder wie auch immer, oder verkaufen. Also das ist jetzt meine Sichtweise. Markus, wie schaut es da bei dir aus? Du bist, glaube ich, auch keiner, der jetzt da unbedingt aufs neue Pferdchen jetzt oder aufs aktuelle Pferdchen mit aufspringt und mitreizt, oder?
Ja, du sagst es eigentlich auch ganz gut. Bin da voll bei dir, was diesen Ansatz angeht, langfristig, weil wenn man da jetzt einen Step zurückgeht, muss man auch sagen, du weißt ja, es gab ein Ultimatum von Trump, aber normal weißt du ja nicht, wann solche Konflikte auftreten, etc. Du weißt ja gar nicht, wer ist jetzt dann der große Profiteur, wer nicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, so wie man das heute sieht, gerade du hast Reedereien angesprochen, sind heute Profiteure am Aktienmarkt. Airlines, natürlich die Volldeppen heute, ne? Alle im Minus, weil klar, großes Drehkreuz Nahe Osten, gerade mit Dubai, mit Katar, fliegen nicht. Ja, es gibt immer Gewinner und Verlierer, gerade aber, wie du so richtig sagst, in kurzfristigen Phasen, das kann sich dann auch schnell wieder drehen und dementsprechend macht es auch relativ wenig Sinn, hier zu partizipieren. Und wenn, ich sage auch immer, der Zug ist ja abgefahren, wenn du heute jetzt in die Airlines investierst, weil du meinst, ja, jetzt kriege ich sie günstig oder was auch immer, du weißt es ja nicht, kann ja länger dauern, dann geht es weiter runter. Umgekehrt, wenn ich mir heute sage, nein, ich muss mir eine Rheinmetall holen oder so, weil heute, jetzt haben wir ja wieder den nächsten Krieg und so, ja, die sind ja schon gestiegen dann, ne, vorab. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist dann immer vorab zu spekulieren quasi und sagen, ja, nächste Woche könnte ja der Trump in Iran einmarschieren, zumindest angreifen. Und das ist halt dann immer so sehr grenzwertig, immer so auf Kurzfristigkeit zu denken, sondern da gilt es eher langfristig breit diversifiziert am Markt zu partizipieren und einfach das einfach so lassen, wie es ist, an der Seitenlinie stehen und es zu nehmen, wie es kommt. Es sind doch Dinge, die man ja persönlich nicht beeinflussen kann. Ja, es könnte eine persönliche Tragweite haben, indem ich eben bei der Tankstelle mehr bezahle. Oder wenn du in Urlaub fliegen willst und kannst jetzt nicht nach Dubai fliegen, ja, dann betrifft es mich irgendwo. Aber es hat jetzt nichts persönlich damit zu tun, für deine Investmentstrategie, für deine Sparplanstrategie, was auch immer. Das sollte eigentlich sehr unberührt bleiben. Klar, wenn jetzt der Markt massiv heute abgestürzt wäre, hättest du das auch in deinem ETF-Portfolio gesehen. Dann hättest du aber vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, dieses Mal investiere ich einen weiteren Betrag zu meiner monatlichen Sparsumme dazu, weil ich günstigere Anteile bekomme. Das ist eine sinnvolle Möglichkeit aus meiner Sicht, aber sonst sehe ich das eigentlich alles immer nur so entspannt, wie es halt man sehen kann, so entspannt wie möglich. Und dementsprechend ist das für uns und aber auch für unsere Community, glaube ich, sehr, die denkt da sehr ähnlich. Natürlich schlimm, aber die Welt dreht sich weiter und wie gesagt, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir haben keine Glaskugel, deswegen können wir auch nicht sagen, wie lange jetzt dieser Konflikt auch noch dauern wird. Für uns als Finanzen verstehen sind solche Ereignisse natürlich immer aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr spannend und interessant und dementsprechend besprechen wir das auch hier und werden auch da euch definitiv am Laufenden halten, wie es da weitergeht.
Jetzt haben wir das mal eingeordnet, soweit als möglich. Ich glaube, das war relativ verständlich. Ich würde jetzt gleich sagen, jetzt gehen wir was zu was Positiven. Und zwar an alle, die Folge 166 gehört haben. Jetzt mal einen kurzen Reminder. Da war der Aufreger, dass die Niederlande, also Holland, eine neue Steuer einführen wollen auf Kapitalerträge. Diese 36% auf nicht realisierte Kapitalerträge. Und die sind jetzt zurückgerudert, weil anscheinend der Druck von außen so stark war. Es war ja bis zu einem gewissen Grad schon beschlossen, aber noch nicht komplett fix. Also ein Teil von der politischen Schiene hat das schon fixiert und der andere Teil, der halt eben das noch komplett absegnet, hat dann anscheinend dagegen gearbeitet. Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, weil die haben ja geplant gehabt, diese 36% Steuer auf Kapitalerträge, die nicht realisiert sind. Das heißt, wenn du das ein Plus im Depot drin stehen hast, hättest trotzdem am Ende des Jahres Steuern drauf gezahlt. Wenn du das Geld nicht hättest, hättest du müssen wahrscheinlich was verkaufen, um das zu zahlen. Bei uns in Österreich ist es ja anders. Bei uns ist es ja fix, die 27,5% Kapitalertragssteuer, also KEST, nach dem Verkauf oder wenn du eben eine Dividende bekommst, auf den Gewinn, auf diese Ausschüttung. Im besten Fall wird es automatisch abgezogen, dass du erst das Netto aufs Konto kriegst, auf dein Depotkonto. Das macht dann ein Broker, der eben in Österreich steuereinfach ist. Wie zum Beispiel auf unserer Website finanzverstehen.at/broker, glaube ich, heißt das, oder Brokervergleich. Da findet ihr eben genau diese Broker, die steuereinfach sind. Und in den Niederlanden ist es ja, oder soll es ja so sein eben, dass du es vorher schon versteuerst. Und das ist halt der Wahnsinn. Und wenn man halt eben dem Newsportal Dutch News glauben darf, ist halt dieses Zurückrüdeln jetzt schon passiert, weil es eben diese Kritik geben hat an dieser Box-3-Reform. Und das wäre ja absolut nicht fair gegenüber dem Sparer gewesen, der eigentlich das komplette Risiko trägt, ab dem Kauf von ersten ETF oder auf Aktie oder was auch immer. Und ich hoffe jetzt, es wird wirklich nachjustiert und drauf geschaut, dass nicht der Privatanleger dann der Depp ist, sondern das wirklich fair so ist, wie zum Beispiel bei uns, dass es einfach fix ist. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, eigentlich würde ich mich schon gerne beschweren, dass wir zu hohe Steuern haben, aber es hilft ja nichts, aber es ist fix. Bei uns kommt da nicht irgendeine fiktive Steuer auf irgendeinen Gewinn. Und so ist jetzt, wenn das dort wieder zurückgerudert wird und das nicht kommt, dann kann es auch vielleicht keiner von unseren Politikern abschauen und vielleicht bleibt bei uns dann auch alles so, wie es ist, auch in anderen Ländern, weil es haben ja sehr viele drauf geschaut, was jetzt dort passiert. Und Gott sei Dank ist das jetzt eher ein Sieg für die Anleger dort, wenn es jetzt so bleibt. Und man sieht aber trotzdem, dass die Politik vielleicht auch nicht alles komplett widerstandslos durchdrücken kann, wenn ein Gesetz offensichtlich einen Nachteil für, sagen wir, die breite Bevölkerung bringt. Und deswegen ist das eigentlich ganz gut. Das ist eine positive News, eigentlich kannst du sagen, weil beim letzten Mal haben wir noch drüber debattiert, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, was da kommt und dass das ein kompletter Rückschritt ist. Und jetzt schaut es so aus, als wäre es wieder nicht so schlimm. Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Hoffentlich bleibt es jetzt so. Markus, würdest du gern auf deine unrealisierten Gewinne 36% Steuern zahlen? Das wäre schon sehr viel Geld, glaube ich.
Ja, also das komplette Risiko abzuwetzen auf den kleinen Anleger war schon sehr, sehr grenzwertig. Sind wir froh, dass das vom Tisch ist oder zumindest in die Richtung geht. ein bisschen die Worte gefehlt. Ich habe nicht einmal, ich weiß gar nicht, ob da in Österreich sogar überhaupt irgendwer draufgekommen wäre, sowas umzusetzen. Also auf die Idee musste ja erst einmal kommen. Bin auch froh, dass das in Österreich nicht die großen Wellen geschlagen hat, sonst wäre vielleicht ein oder andere noch auf so eine ähnliche Idee gekommen, weil da sind wir ja eigentlich auch ziemliche Weltmeister drin, solche Ideen dann aufzugreifen, die uns jetzt nicht unbedingt weiterbringen. Und gerade wenn man auf den Staatshaushalt schaut, naja, es geht um Einnahmen, ne, am Ende. Und ja, da wäre da der kleine Privatanleger wieder mal gut dagestanden und zur Kasse gebeten worden. Sind wir froh, dass es vom Tisch ist. Ich hoffe, sowas in die Richtung kommt dann auch nicht mehr. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ja dann eh auch Gott sei Dank nicht umgesetzt worden ist. Also wenn du jetzt Holländer bist und irgendwie investierst, musst du auch 3 Kreuze machen, dass das jetzt noch durchgegangen ist. Also dass es so wieder zurückgenommen wurde. Ist doch eher seltenheitswert, dass sich gerade Politiker Fehler eingestehen und dann im selben Atemzug auch wieder das zurücknehmen. Aber das liegt auch, wie du richtig gesagt hast, eher nur am Druck wahrscheinlich von außen oder auch vielleicht auch von anderen Ländern sogar, die gesagt haben, sag mal, was macht es da? Genau, dementsprechend, ja.
Und noch was ganz Positives, wir gehen gleich zum nächsten Thema. Es ist eigentlich komplett egal, ob wir jetzt über langfristige Entwicklung im Nahen Osten sprechen oder über irgendwelche Steuergesetze in Europa oder sonstiges. Am Ende des Tages gibt es einen einzigen Faktor, den wir als Anleger selber zu 100% kontrollieren können. Und das ist unser eigenes Finanzwesen, unsere eigene Bildung, unsere Fähigkeit, eben genau solche Situationen einzuordnen und eben souveräne Entscheidungen zu treffen, nicht einfach dann in Panik zu verkaufen oder sonstiges. Wir verfolgen immer den Ansatz, dass Wissen der beste Schutz ist, um eben genau solche Fehlentscheidungen zu machen. Und daher freue ich mich extrem, dass wir jetzt weitergehen. Es wird jetzt nämlich ein Interview eingespielt. Also unbedingt dranbleiben. Stellt euch jetzt einmal vor, ihr habt jahrelang hart gearbeitet, gespart, auf Urlaube verzichtet und dann reicht ein einziger falscher Klick, eine täuschend echte Mail oder der nächste heiße Krypto-Tipp auf Telegram. Und das ganze Ersparte ist weg, was jahrelang aufgebaut worden ist. In Sekunden. Und genau das passiert 2026 in Österreich öfter, als wir alle wahrhaben wollen. Aber genau deswegen habe ich heute eine Nachricht für euch, die mich persönlich, also wirklich, wirklich freut. Die Wiener Börseakademie hat nämlich bei mir angeklopft und hat mich gefragt, ob ich als Trainer beim neuen Lehrgang Personal Finance dabei sein möchte. Natürlich möchte ich dabei sein. Das war für mich natürlich vollkommen klar, dass ich dazu sage. Warum? Weil die Akademie seit vielen, vielen Jahren für Qualität und fundiertes Wissen steht. Dort kriegt man nämlich Infos und Wissen aus erster Hand von Experten in dem jeweiligen Gebiet. Und ich darf dort genau das Thema besetzen, das mir extrem am Herzen liegt, nämlich das Thema Cybercrime oder anders gesagt, mein Wissen beim Thema Anlagebetrug und anderen Betrugsformen, die am Ende des Tages unser Geld wollen. Und da darf ich aufklären und euch dann präventiv schützen oder eben die Lehrgangsteilnehmer. Und wer sich jetzt fragt, was dieser Lehrgang genau ist, wie man dazu kommt und was man dort noch so alles lernt, der sollte jetzt zuhören bzw. weiterhören, denn ich habe hier heute den Leiter dieser Akademie bei mir zu Gast, nämlich den Erwin Hof. Servus Erwin, schön, dass du wieder mal bei uns da bist.
Servus Philipp, hallo.
Erwin, du warst 2023 einmal zu Gast bei uns, das ist echt schon eine Zeit her, also das ist echt, boom, das ist schon 3 Jahre jetzt her. Aber heute reden wir über ein echt cooles Thema, es freut mich persönlich auch sehr, weil du da auf mich zukommen bist vor einigen Monaten. Wir reden nämlich über die Wiener Börseakademie und das ist ja eine Institution mit Geschichte. Und jetzt ist einmal die Frage, bevor wir über die ganzen anderen Themen reden, wie ist es überhaupt zu dieser Idee gekommen, dass man das gesamte Wissen der Wiener Börse, und das ist ja doch schon viele, ich glaube 150 Jahre, über 150 Jahre jetzt schon. Über 250 Jahre sogar, stimmt, ja. Wie ist es zur Idee gekommen, dass man jetzt dieses geballte Wissen an die Menschheit weitergibt?
Ja, wir haben im letzten Jahr auch ein Jubiläum gefeiert, nämlich das 20-jährige Jubiläum der Akademie. Das heißt, uns gibt es schon seit über 20 Jahren. Und damals haben wir uns gefragt, wie nähert sich denn eigentlich ein Privatanleger, also ein potenzieller, ein Interessent der Thematik, wenn der einfach auf der Suche nach Grundinformationen ist. Also wie soll er das Doktorat angehen? Angefangen von simplen Dingen wie, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe? In was sollte ich vielleicht investieren und wo sollte ich vielleicht meine Finger davon lassen? Und da sind wir drauf gekommen, ist es eigentlich wahnsinnig schwierig, da zu diesen Informationen zu kommen. Wir haben natürlich auf unserer Webseite sehr viele Informationen damals schon angeboten. Aber wenn man das jetzt im Rahmen eines Seminars zum Beispiel von Grund auf erlernen möchte, sozusagen, da gab es recht wenig und wir haben uns entschlossen, wieso bringen wir nicht eine eigene Akademie an den Start? Und das Ziel war, die Leute zu informieren, nämlich Profiwissen weiterzugeben. Ja, also etwas darüber hinaus, es gibt natürlich jede Menge Bücher, wo man so die Grundprinzipien sich anlesen kann. Aber wenn man dann in die Tiefe gehen möchte, dann wird es schon schwierig. Und deshalb war das damals unser erklärtes Ziel. Wir möchten da strukturiertes Wissen anbieten, egal auch, wo der Wissensstand ist. Also wir haben natürlich seit damals von Anfang an auch genügend Seminare für erfahrene Anleger schon mit dem Programm gehabt und das Programm haben wir dann sukzessive ausgebaut. Und an dieser Idee hat sich bis heute eigentlich nichts geändert.
Ja, und wie ist das damals, weil du sagst, 20 Jahre ist das jetzt her, wie ist es damals vonstatten gegangen, weil Social Media hat es ja nicht gegeben, Internet ist relativ neu gewesen, wie habt ihr da gestartet, weil das ist ja gar nicht so leicht gewesen wahrscheinlich, den Zugang zu legen, was heute jetzt schon teilweise nicht so leicht ist zu den Leuten.
Naja gut, wir hatten natürlich und haben nach wie vor auf unserer Webseite sehr viel Traffic und da hast du eigentlich schon die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Also von daher war es dann nicht so schwierig, die Interessenten für diese Seminare zu finden. Und was uns natürlich auch wahnsinnig geholfen hat, wir haben einen sehr starken Kooperationspartner als Wifi Wien. Das heißt, die Akademie, die Wiener Börseakademie, ist eine Kooperation mit dem Wifi Wien. Und ich sage, wenn man zwei starke Partner hat, dann kann nur ein starkes Produkt rauskommen.
Sehr cool, sehr cool. Und weil du gesagt hast, Profiwissen, ihr vertretet ja den Ansatz, dass eben Finanzwissen grundsätzlich kein Privileg ist für Profis oder für Eliten, sondern ein Werkzeug für jeden. Und wie schafft man jetzt den Spagat zwischen höchster Professionalität, was ja du schon angesprochen hast mit Wifi und Wiener Börse, und Verständlichkeit, das zu vereinen?
Also unser Ansatz ist, dass wir uns zu den einzelnen Themen wirklich Spezialisten suchen. Also das sind Leute, die nicht nur das Fachwissen haben aus ihrem täglichen Beruf, aus dem Berufsalltag, oft 10, 15, 20 Jahre Erfahrung mitbringen, sondern natürlich auch diese Inhalte verständlich vermitteln können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt, didaktisch geschult zu sein, es zu schaffen, ein Seminar spannend aufzubauen und abzuhalten. Interaktion ist dabei. Und so gelingt es halt dann auch, komplexe Materien verständlich zu vermitteln. Und das ist uns also auf jeden Fall ein großes Anliegen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine super Sache. Und ihr habt ja, das hast du mir im Vorgespräch und auch beziehungsweise hast du das ausgebessert bei dem, was ich da geschickt habe, dass ihr in den letzten Jahren schon über 2000 Menschen geschult habt. Also es ist ja absoluter Wahnsinn. Und was ist jetzt da das beste und schönste Feedback, das du jetzt von den Absolventen immer wieder hörst, nachdem sie jetzt den Kurs abgeschlossen haben?
Ja, mich freut es am meisten, wenn unsere Trainer und Trainerinnen gelobt werden, weil das ist automatisch eine Rückmeldung, eine positive Rückmeldung, wo man weiß, das ist gut angekommen. Manchmal trifft man die Leute auch bei Veranstaltungen, oft Jahre später, ja, und man wird dann noch einmal angesprochen auf einem Seminar, das schon 2-3 Jahre zurücklag und sagt, das war super, ich habe das und das mitnehmen können, direkt in die Praxis umsetzen können. Man erinnert sich noch an den Namen des Trainers. Also das sind ganz, ganz tolle Feedbacks, das freut einen. Und wenn man natürlich dann sieht, dass nach dem Seminar Folgebuchungen entstehen, auch das ist ein großes Lob in Wirklichkeit. Und das sind einfach Erlebnisse, die sehr motivierend sind.
Ja, dass man auch sieht, dass es einen Impact hat, was da gemacht wird seit 20 Jahren. Das ist echt eine coole Geschichte. Und ihr habt ja, so wie du gesagt hast, ihr habt viele verschiedene Seminare über viele Jahre und jetzt habt ihr einen großen gesamten Lehrgang, eben den Personal Finance sozusagen gebaut und der startet ja im September 2026. Was war jetzt da der Auslöser, als ihr gesagt habt, wir bündeln jetzt dieses gesamte Wissen über viele Jahre wahrscheinlich oder die Erfahrungen in einen großen Lehrgang?
Ja, die Idee ist so entstanden, dass man draufgekommen ist, wenn man mit Leuten über Wertpapieranlage spricht, dann kommt man sehr schnell auch auf andere finanzielle Themen zu sprechen. Also das ist dann oft einmal, wird über die Wohnsituation gesprochen, ja, ich habe da noch einen Kredit laufen oder der Beruf spielt eine Rolle, Verdienst, Gehalt, Familie etc. Und man kommt dann einfach auf Themen, die alle früher oder später irgendwie betreffen. Also jeder hat von unserer Versicherung, manche haben halt einen Kredit laufen eben, wenn es ums Eigenheim geht und Altersvorsorge spielt dann auch irgendwann mal eine Rolle oder man stellt sich diesem Thema und sagt, okay, wie gehe ich das jetzt an? Ich muss ja irgendwas machen. Und dann wird klar, dass die Wertpapieranlage, die uns jetzt alle interessiert, ich denke mal, deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch deswegen da, weil es in erster Linie um die Geldanlage geht. Da spielen aber all diese Dinge mit rein und das muss man halt auch berücksichtigen, wenn man einen langfristigen Plan hat. Und so ist die Idee entstanden. Dann haben wir gesagt, naja, warum fassen wir nicht all diese Themen wie Kredite, wie Immobilien, wie Versicherungen, wie Pensionsvorsorge und so weiter nicht in einen Lehrgang zusammen. Das heißt, der Lehrgang ist wirklich gut strukturiert. Wir beginnen bei der Haushaltsplanung, wo ich mich einmal damit auseinandersetze, was kommt da monatlich rein bei mir am Konto, was sind meine Ausgaben, wie baue ich meine Notgroschen auf, und von dort weg bis zur Pensionsvorsorge gehen wir, wenn man so möchte, ein finanzielles Leben durch. Und das ist der Ansatz, den wir bei diesem Lehrgang verfolgen.
Und das heißt, die Lehrgangsteilnehmer, die werden da jetzt da sozusagen an der Hand genommen von null weg, dass die lernen einmal das Sparen mitunter und bis hin zum wirklichen Umsetzen dann.
Genau, also man kann hier absolut ohne Vorkenntnisse mitmachen. Ja, also man braucht nicht irgendwelche Vorabqualifikationen. Wir gehen davon aus, dass man da jetzt ohne Vorkenntnisse in den Lehrgang besucht. Der ein oder andere wird natürlich schon Erfahrung haben, zum Beispiel ist schon in Wertpapieren investiert, der andere kennt sich vielleicht bei Versicherungen relativ gut aus, aber das ist ein nice to have für jeden, ist aber für diesen Lehrgang überhaupt kein Thema. Es gibt auch kein langes Anmeldeverfahren, wir machen auch kein Bachelorstudium draus, ja, sondern wir haben versucht, es in einem vertretbaren und vernünftigen Zeithorizont zu gießen. Das heißt, wir werden uns dann ein halbes Jahr immer wieder treffen, alle paar Wochen, und über die einzelnen Themen im Detail dann auch sprechen.
Also man kann ganz grob sagen, es ist einmal eine Lehrgang fürs Leben, würde ich jetzt einmal ganz gut sagen, weil wenn man wirklich von der Pike auf alles lernt, du nickst, also stimmst du schon zu.
Ja. Also quasi finanzielle Lebensschule, wenn man so möchte. Oder auch für viele eine Vorbereitung. Also gerade für Junge, die sagen, das klingt interessant, ist es natürlich ein großer Vorteil, das einmal kompakt sozusagen einmal gehört zu haben und zu wissen, was auf einem dazukommt, und das einmal sich durchzudenken, okay, wo sollte ich vielleicht jetzt relativ bald auch die Hebel ansetzen und nochmal starten.
Ja, für viele reichen ja schon dass sie diese Inspirationen, diese Startbasics, damit sie einfach mal anfangen. Und weil du gesagt hast, viele Junge vielleicht auch. Und wenn ich jetzt überlege, ist das jetzt was für mich, also für die uns zuhören, wer glaubst du wird jetzt da typischerweise im Kurs drin sitzen? Sind es dann eben die jungen Sparer oder doch die erfahrenen Anleger schon, die jetzt wieder auffrischen wollen?
Ich glaube, es wird im Endeffekt eine Mischung sein, und das ist die Erfahrung von den anderen Lehrgängen, die wir anbieten, oder auch von den Seminaren. Es ist meistens eine Mischung. Manche haben eben, wie gesagt, schon ein bisschen mehr Erfahrung und manche weniger. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass da alle schon Wertpapiererfahrung haben werden, weil es eben nur ein Modul ist von 8 in Summe. Ja. Also ich rechne da mit einer guten Mischung, jung und alt. Es werden Studenten kommen, es werden Berufstätige natürlich dabei sein, aus den verschiedensten Branchen. Also ich erwarte mir da eigentlich einen Mix.
Aber du gesagt hast, das ist nur ein Modul von 8. Du meinst jetzt das Wertpapiermodul, aber es gibt schon also 8 oder 10 Module oder wie auch immer, in die verschiedenen Kategorien eben.
Genau. Es gibt 8 Module. Das Thema Börse- und Wertpapieranlage ist nur ein Modul. Wir reden eben in einem Modul ausschließlich um Immobilien. Wie ist das jetzt Miete oder soll ich eine Immobilie kaufen zum Beispiel? Wie gehe ich das strukturiert an? Was sind die Vor- und Nachteile? Ein Modul ist dann das Thema Kredite. Muss man da beachten. Wir reden über Versicherungen, auch wieder ein Hauptmodul. Also das sind wirklich 8 für sich gesehen abgegrenzte Module, die aber im Endeffekt dann auch wieder zusammenspielen natürlich. Weil wenn ich mir Gedanken mache über mein Eigenheim, dann werde ich früher oder später nämlich natürlich auch mit der Frage des Kredits auseinandersetzen. Also der Lehrgang ist so aufgesetzt, dass die Module dann ineinander greifen, und er ist logisch aufgebaut, und wir starten, wie gesagt, ganz simpel mit der Haushaltsplanung. Ja, Einnahmen- und Ausgabenrechnung, das ist sozusagen der Startpunkt vom Lehrgang.
Und wenn ich jetzt Lehrgangsteilnehmer bin, weil ich noch keinen Kurs bei euch gemacht habe, kann ich da dann auch Fragen stellen an die Trainer, oder ist das ein Vortrag da, wo ich nicht viel mitreden kann?
Nein, absolut, natürlich kannst du Fragen stellen. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von Seminaren und Lehrgängen. Das ist interaktiv, ich kann jederzeit Fragen stellen. Wenn ich ein Buch lese, das kann natürlich sehr gut sein, das Buch, ja, aber hier habe ich keine Möglichkeit, mit dem Autor noch einmal über das Medium selbst, also über das Buch in Kontakt zu treten, dann kann ich natürlich dann später vielleicht einmal eine Mail schicken. Aber direkt im Seminar ist es extrem wertvoll auch. Was ich persönlich sehr wertvoll finde, sind immer die Fragen der Seminarteilnehmer. Also ich lerne schon von den Fragen der anderen Seminarteilnehmer extrem viel. weil dann der Trainer oder die Trainerin dann direkt darauf antwortet und das ist halt einer der Riesenvorteile bei einem Seminar.
Und du hast schon angesprochen, ihr habt viele Module, viele Trainer auch in den verschiedenen Kernthemen. Warum ist es jetzt wichtig, dass man so viele verschiedene Perspektiven da reinbringt und nicht, dass das einer macht, so auf die Art, ne?
Ja, und das ist unser Grundprinzip in der Akademie. Also wir haben nicht einen Trainer, der alles unterrichtet, sondern wir suchen uns wirklich ganz speziell am Bildungsmarkt oder in der Finanzbranche eben, das ist so die Schnittmenge dann im Endeffekt, die Spezialisten heraus. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist nicht nur die langjährige Berufserfahrung, sondern auch die didaktischen Fähigkeiten. Also kann jemand das Wissen dann auch auf eine verständliche Weise vermitteln? Es gibt sehr viele Experten, keine Frage, aber relativ wenige, finde ich, können das dann wirklich so vermitteln, dass man es auf Anhieb versteht. Und das ist uns ganz wichtig. Und daher haben wir da einen guten Mix. Wir haben ein großes Trainerteam. Wir haben bereits jetzt schon über 30 Trainerinnen und Trainer in unserem Netzwerk sozusagen. Und nachdem wir jetzt neue Themen noch ansprechen, die jetzt mit der Börse unmittelbar nicht so viel zu tun haben, wie eben Versicherungen zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, haben wir dann ganz bewusst uns auch die Zeit genommen, um diese Expertinnen und Experten aufzuspüren sozusagen. Also war es ein bisschen ein Detektivspiel. Aber ich bin sehr happy mit dem Team, das jetzt steht für September. Und das ist der Grund, warum wir eben auf mehrere Trainer und Trainerinnen zurückgreifen.
Nachdem du ja gesagt hast, es geht über mehrere Monate eigentlich der Kurs. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn ich habe so wenig Zeit, was soll ich tun? Wie kann ich trotzdem mitmachen bei dem Lehrgang? Wie ist der aufgebaut? Muss ich immer vor Ort zu euch reinkommen oder gibt's und kann ich es überhaupt in meinen Alltag integrieren irgendwie?
Ja, das ist die gute Nachricht. Wir glauben schon. Wir haben den Lehrgang, nachdem wir uns dann öfters treffen, haben wir uns dafür entschieden, in erster Linie Online-Termine zu machen. Das heißt, es wird virtuell stattfinden. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir möchten zwei Präsenzeinheiten trotzdem, die am Beginn des Lehrgangs stehen, einbauen, damit sich die Leute auch kennenlernen. Also gerade bei einem Lehrgang, der über fast ein halbes Jahr dauert, ist es, glaube ich, dann auch immer mal der Wunsch, dass man sich kennenlernt. Und daher haben wir gesagt, wir machen das gleich am Anfang, treffen uns dann tatsächlich einmal im WFI Wien und der zweiten Termin dann direkt in der Wiener Börse. Das wird auch ein Highlight sein. Das heißt, man wird wirklich in der Börse sein, kann Börsenluft schnuppern sozusagen. Ein Highlight wird auch sein, dass wir uns den Handel live anschauen werden. Das heißt, wir werden live in den Handel einsteigen, wir werden live in das Orderbuch blicken können. Das ist ein Highlight, das wir sonst nur im Börsenhändler-Lehrgang anbieten. Also das wird eine feine Sache. Und zurückzukommen auf den Zeitfaktor, wir haben ganz bewusst die Einheiten auf den Freitagabend und auf den Samstag gelegt. Also für Berufstätige lässt es sich, glaube ich, recht gut vereinbaren.
Und für alle, die sich jetzt denken, sie müssen auf jeden Fall mitmachen und trauen sich vielleicht nicht, weil sie glauben, da sind ganz viele Experten dort, ist meistens nicht unbedingt so, weil jeder will was lernen. Und die Wiener Börse ist absolut kein Ort, wo du glaubst, du kommst da nur rein, wenn du was in der Finanzbubble unterwegs bist. Nein, das ist wirklich cool. Also wenn man die Chance hat, da mal reinzugehen, allein in die Säulenhalle ist das schon echt cool. Und wenn man dann den Handel auch noch anschauen kann, also das macht das ganze Thema begreifbarer. Also ich würde auf jeden Fall, oder also eine absolute Empfehlung. Wir waren nämlich auch schon mal oben im Handelsraum. Ist eigentlich ganz cool, wenn man sich das
genau
anschaut.
Genau, richtig.
Erwin, ganz was Cooles und das, da muss ich mir jetzt wieder bedanken und ich finde es einfach immer noch cool, dass du da auf mich zukommen bist. Ich darf ja mit der Patricia Floweniger von der FMA, also von der Finanzmarktaufsicht, den Teil Anleger- und Verbraucherschutz übernehmen. Und natürlich ein super wichtiges Thema und jetzt würde mich auch interessieren, warum habt ihr jetzt bei diesem Lehrer auch dazu entschlossen, dass eben das Thema Sicherheit und Cybercrime auch irgendwie mit reingehört?
Ja, zuerst einmal muss ich mich bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, da mitzumachen. Ja, es ist aus meiner Sicht gehört das Thema Sicherheit und Cybercrime einfach dazu, wenn man sich dem Finanzthema sehr breit nähern will und widmen möchte. Und es ist leider bittere Realität seit vielen Jahren, dass Cybercrime und Scams im Vormarsch sind. Das weißt du ja am besten. Und daher haben wir gesagt, Aufklärung ist extrem wichtig und nehmen wir das einfach als eigenes Modul mit auf und das rundet einfach das Thema insgesamt, das wir hier behandeln, gut ab und ist für mich ein von der ersten Minute an sozusagen ist es schon am Zettel gestanden, wenn ich mir die überlegt habe, welche Module sollten wir da im Endeffekt reinnehmen, war das sehr früh am Zettel und ist für mich ein Must-Have sozusagen.
Sehr cool. Ja, nein, also ich bin da schon sehr motiviert und ich glaube, da können wir was Cooles auf die Beine stellen, was vielleicht in der normalen Welt nicht so bekannt ist für die meisten oder auch ein bisschen der Hintergrund. Und mein Ziel ist es ja dann auch, und auch das von der Patricia eben, dass wir da Awareness, also eine Sichtbarkeit schaffen für das Thema und dass man einfach aufzeigt, dass es nicht schwer ist, sich da einfach selber darum zu kümmern, weil das Thema Finanzbildung ist ja genauso nicht schwer, aber trotzdem sehr wichtig. Und das schwimmt ja immer alles mit. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, und auch immer wieder, wenn ich irgendwo was sage oder so, ist meine ganz strikte Meinung, dass der einzig lange oder nachhaltige Schutz vor Cybercrime, aber auch vor Inflation von mir aus, dass das Wissen ist. Und nur das schützt. Und das ist unser Ansatz oder mein Ansatz und genauso euer Ansatz, also die DNA der Akademie, das ist auf jeden Fall das Ziel, das wir alle verfolgen. Und das ist eine coole Sache. Ihr schult jetzt schon sehr lange und habt ja auch schon Ergebnisse, die man dann auch eben umsetzen kann und für jeden auch umsetzbar sind. Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist etwas, das dauert und da muss man ganz viele Kurse machen oder einfach nur zuhören bei euch, oder?
Ja, zuhören, aber auch mitmachen. Also es ist jetzt nicht so, dass unsere Seminare reine Frontalvorträge wären. Das wäre, glaube ich, verfehlt. Wir gehen sehr gerne in Diskussionen. Es kommen immer sehr viele Fragen aus der Praxis, dann natürlich von den Anlegern mit ganz konkreten Fällen. Wie ist das jetzt so und so zu sehen? Wie ist das bei dem Produkt? Auf was muss ich achten? Es kommt auch immer wieder die Frage, okay, und wenn ich das dann umsetze, wenn ich in die Praxis gehe, auf was muss ich besonders achten? Also das hören wir immer wieder. Kommt auch ein bisschen drauf an, in welche Richtung ich dann im Endeffekt gehen möchte als Anleger. Ja, also es gibt natürlich eine große Gruppe, die das sehr breit gestreut macht, die sich einen ETF hernimmt, einen Monatssparplan zum Beispiel aufsetzt und das einmal laufen lässt. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die dann schon aktiver ist, die sich überlegt, ja, vielleicht habe ich eben schon so einen Sparplan, aber ich habe dann doch noch Lust auch durchaus in Einzeltitel zu investieren. Da geht es dann schon auch in die Tiefe und dann sollte man sich auch entsprechend Zeit nehmen und sich da in diese Materie einarbeiten. Aber es ist, wie du richtig sagst, es ist keine Raketenwissenschaft. Man muss aber natürlich auch ein bisschen Zeit und Geduld investieren, aber es ist absolut machbar, ja, keine Frage.
Und für alle die jetzt vielleicht nicht so bei Null stehen, gibt's auch so Deep-Dive-Kurse, oder? Also zum Aktien, zur Thematik, wo man wirklich tiefer reingeht. Also es gibt's genauso, oder?
Definitiv. Also wir haben circa 35 verschiedene Seminare und Lehrgänge. Also da ist wirklich aus unserer Sicht praktisch alles dabei. Technische Analyse, Fundamentalanalyse, wir reden über Risikomanagement, also das ist gerade sehr wichtig für Trader. Ein Seminar behandelt die Börsenpsychologie. Das ist ein Seminar, wirklich, wo es recht schnell einen Aha-Effekt gibt, wo man wirklich ganz konkrete Fälle durchspielt und sich dann selbst dabei ertappt, bei den Fehlern, die man in der Vergangenheit vielleicht schon getan hat. Und da geben wir dann ganz konkrete Lösungsvorschläge den Teilnehmenden mit, wie sie solche Fallstricke und Fallen in Zukunft verhindern können. Dann haben wir auch über den Börsenhändler-Lehrgang kurz gesprochen. Das ist halt die offizielle Ausbildung, die man benötigt, um an der Wiener Börse den Beruf des Börsenhändlers ausüben zu können oder besser gesagt in den Mitgliedsbanken. Wir selber haben ja keine Börsenhändler, wir sind der neutrale Handelsplatz. Aber wir bieten diese Ausbildung an und die ist dann halt dann tatsächlich sehr anspruchsvoll. Also das ist dann etwas, wo man sagt, da bringt man schon Erfahrung mit. Man interessiert sich wirklich sehr intensiv für das Thema. Also wir haben tatsächlich für jeden Anlegertyp aus unserer Sicht ein passendes Seminar bei der Hand.
Und wenn wir wieder nochmal zurückgehen auf den neuen Kurs oder auf den neuen Lehrgang Personal Finance, wir haben das Thema Cybercrime angesprochen, aber das Thema Versicherung und so weiter. Was glaubst du jetzt, ist deiner Ansicht nach die aktuell größte Gefahr für die Anleger?
Also ich würd gar nicht sagen aktuell, sondern grundsätzlich, und das ist das fehlende Finanzwissen, das haben wir schon angesprochen, das ist der Hebel. Wenn ich in Bereichen unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne und dabei Geld einsetze, dann kann es eben wirklich gefährlich werden. Und da gehe ich ein Risiko ein, Teile oder vielleicht sogar das gesamte Kapital, das ich mir mühsam erspart habe, zu verlieren. Und wenn ich Bescheid weiß, ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich die vernünftigeren Entscheidungen treffe. Und deshalb ist es für mich, das ist der Punkt und das ist das fehlende Finanzwissen.
Ja, das habt ihr ja in eurer Studie Not Diverse schon rausgefiltert, dass einer der größten Hinderungsgründe ist der Glaube, dass man zu wenig weiß. Und das kann man eben mit dem Personal Finance Kurs mitunter eigentlich, glaube ich, auf jeden Fall den Glauben gewinnen, dass man es doch weiß. Also das ist, glaube ich, schon ein guter Schritt. Und wer jetzt mit den Gedanken spielt, dass er jetzt sich anmelden möchte und in sich selbst investieren möchte, also das ist ja ein zentraler Punkt, der kann sich ja über eure Website anmelden. Also wir werden ja gleich nochmal sagen, wo. Gibt es aber auch Förderungen vielleicht, dass man das irgendwie, also Weiterbildungsförderung, so Geschichten?
Also speziell jetzt für diesen Lehrgang haben wir jetzt keine spezielle Förderung, aber man kann sich natürlich erkundigen grundsätzlich, ob ich für eine Förderung in Frage komme. Da gibt es auch im Wifi Wien, unserem Kooperationspartner, eine Beratungsstelle. Man findet auch die Informationen direkt auf der Wifi Wien Webseite. Viele Förderungen hängen teilweise auch von den Bundesländern ab und dann kommt es auch auf die berufliche Situation an. Also wenn ich mich innerhalb meines Berufsbildes oder der Branche weiterbilde, dann gibt es hier Förderungsmöglichkeiten. Es geht teilweise aber auch Richtung Umschulung dann wieder. Also wenn ich die Branche wechseln möchte, dann kann man das sicherlich ins Treffen führen. Das ist ein sehr fundierter Lehrgang. Aber da würde ich bitten, bei derartigen Fragen das Wifi Wien zu kontaktieren. Die kennen sich da sehr gut aus und die können da weiterhelfen.
Und Start ist jetzt ja im September 2026, also ein bisschen haben wir noch Zeit, aber man kann sich schon anmelden. Und wo finde ich jetzt die Informationen zum Lehrgang, also nochmal genau strukturiert, was da alles drankommt und wo kann ich mich dann anmelden?
Also es gibt zwei Wege. Der eine Weg führt über die Website der Wiener Börse. Einfach auf unsere Webseite gehen und in der Suche nach Personal Finance, Lehrgang Personal Finance suchen. Dann kommt man direkt zur Seite, wo alles genau beschrieben ist, wie du gesagt hast. Zweite Möglichkeit ist über die Website des Wifi Wien, also wifiwien.at, auch da einfach den Lehrgang Personal Finance eingeben in das Suchfeld und über die Suchertreffliste kommt man da sehr schnell zum Lehrgang und hat dann eben den Vorteil dort, dass man sich gleich anmelden kann. Wir selbst nehmen keine Anmeldungen entgegen. Wir verlinken natürlich dann zur Wifi-Webseite. Die Buchung selbst ist dann auf der Wifi-Webseite online in wenigen Sekunden machbar und dann ist man auch schon dabei.
Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes von der Podcast-Folge, damit es leichter zu finden ist. Wir sind jetzt in der Zukunft, Erwin. Wir schreiben jetzt das Jahr 2027, da ist der Lehrgang dann ja im Frühjahr aus. Anfang des Jahres ist jetzt und auf welchem Wissensstand bin ich jetzt dann, nachdem ich den Lehrgang abgeschlossen habe?
Also idealerweise hat man dann gelernt, wie man teure Fehler vermeidet und unnötige Kosten vermeidet. Das ist gerade in Bereichen wie Wertpapieranlage, aber auch bei Krediten relativ schnell der Fall, dass man da gleich einmal ein paar tausend Euro sozusagen zu viel zahlt, auch an Spesengebühren. Das werden wir uns dann genau anschauen im Lehrgang. Auch beim Immobilienkauf sind höhere Beträge schnell im Spiel. Also das wäre so ein Wunsch auch vielleicht von uns, dass man da nach dem Lehrgang gut Bescheid weiß und einfach diese teuren Fehler vermeidet. Man muss Gott sei Dank auch nicht bis März 27 warten, bis man die Früchte sozusagen ernten kann von diesem Lehrgang. Denn es fängt eigentlich mit dem ersten Modul im September an. Und jedes Modul, wir gehen hier Schritt für Schritt vor, kann man unmittelbar danach das Erlernte und das Wissen einsetzen. Also das ist sicherlich, man muss jetzt Gott sei Dank ein halbes Jahr warten, um dann davon zu profitieren. Und was das Ziel dieses Lehrgangs auch ein bisschen ist, dass man ein bisschen die Unsicherheit verliert, ja, im Umgang mit Finanzthemen. Ja. Ich glaube, es ist bei jedem irgendwo, auch bei mir ehrlich gesagt persönlich, das Thema Versicherungen, da fühle ich mich nicht so wohl. Aber manchmal muss man sich halt damit auseinandersetzen. Und also es geht darum, die Unsicherheit zu verlieren, auch unabhängiger zu werden. Ich glaube, ganz wichtig ist es auch mit Gesprächen mit Banken, mit Versicherungen, mit seinem Berater zum Beispiel, die Dinge, die da präsentiert werden, besser zu verstehen, auch gezielt dann Fragen stellen zu können, weil man eben schon ein Vorwissen hat, ja, und nicht dass die Hälfte des Gesprächs irgendwie nicht zu verstehen, was will der jetzt von mir und man ist dann unsicher und dann lässt man sich vielleicht zu einem Produktabschluss verleiten. Also das sind so die Ziele, glaube ich, die Hauptziele, wenn man so möchte, von diesem Lehrgang, wenn man dann im März sozusagen dann das absolviert hat. dass man grundsätzlich Wissen aufgebaut hat, dass man die Unsicherheit ablegt und einfach ein besseres Verständnis hat, worum es da in Wirklichkeit geht.
Absolut. Und um das Ganze eigentlich in einem Satz zusammenzufassen, der Personal Finance Lehrgang ist ein Lehrgang fürs Leben, der sollte eigentlich von jedem gemacht werden. Wusst du, ob es jetzt bei diesem Mal ist oder vielleicht beim nächsten Mal. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil nur so wird man eben, wie du gesagt hast, unabhängig in Gesprächen mit Banken oder Versicherern oder Beratern und man kann sich selbst um seine Finanzen kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eine gewisse Freiheit und Sicherheit einfach bietet. Danke, Erwin, für deine Zeit. Ich freue mich persönlich wirklich, wirklich schon auf meinen Teil, um das eben beizutragen und natürlich auf den Teil, dass ich jetzt auch im Team dabei bin und dass wir unser Wissen an alle Interessierte weitergeben können und eben dafür sorgen, um eben genau dieses Ziel zu erreichen, was wir schon angesprochen haben, damit dann die Leute im März dann so weit sind, dass sie selbstbewusster und mit ihren Finanzen umgehen und auch besser geschützt sind, weil das ist ja ein großer Part von meiner Seite. Wie gesagt, danke Erwin, schön, dass du wieder mal da warst, hoffentlich in Zukunft auch wieder mal.
Danke Philipp für die Einladung und hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Jetzt hast du das angehört. Wäre das jetzt für dich ja gut gewesen, dass du damals beim Start, wo du angefangen hast, eben dein erstes Depot aufgemacht oder vielleicht vorher, dass du so einen Kurs machst, um eben so ein breites Wissen, egal ob jetzt Immobilien, Versicherungen, in dem Fall jetzt auch neu dabei, das Thema Cybercrime, um das Vermögen auch mitunter zu schützen, aber auch das Thema Vermögensaufbau. Wenn du das gebündelt gehabt hättest in einem Lehrgang über mehrere Monate von so einer Institution, hätte das was gebraucht, meinst? Hätte das viele Fehler erspart?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es hätte wahrscheinlich viele Fehler erspart, weil gerade das Finanzwissen ist so die Basis, um auch loslegen zu können, um gewisse Fehler vermeiden zu können, bewusst vermeiden zu können. Weil ich möchte ja auch gar niemanden vorverurteilen, der loslegt. Aber wenn das mit fehlendem Finanzwissen nur ist, die Chance halt multipler größer, dass er sich einfach in eine gewisse Falle reinsetzt oder einfach irgendwo auch Geld verliert, unbewusst natürlich. Und das ist halt ein Weg, der so wie in allen verschiedensten Sachen, wenn du dir wenn du dir was beibringen möchtest, du musst dir wahrscheinlich Tutorials anschauen, du musst dir Wissen aneignen, um das in einer gewissen Qualität ausüben zu können. Und das gilt auch für die eigenen Finanzen. Und dementsprechend finde ich auch das persönlich sehr gut, dass die Wiener Börse so einen qualitativ hochwertigen Lehrgang anbietet. Weil, ja, ich gebe zu, vielleicht habe ich mich auch damit zu wenig auseinandergesetzt, ganz am Anfang vor vielen Jahren, wo ich gestartet habe, aber ich habe ja mit klassischen Büchern angefangen. Also ich habe mich nicht zu wenig damit auseinandergesetzt, sondern ich habe den klassischen Weg begangen. Den könnte man heute auch noch gehen. Ist vielleicht oldschool, weiß ich nicht. Aber gerade wenn solche Kurse angeboten werden, habe ich ja den Vorteil, auch viel nachzufragen. Ich kann nacheruieren. Ich sehe, kriege viel aus der Praxis mit. Ich kriege es aus erster Hand mit. Und dementsprechend ist es immer gut, sich an solchen Kursen anzulehnen, um sich mehr Wissen anzueignen. Und ich glaube, dann ist man auf einem sehr guten Weg, gerade seine Finanzen selbstständig in die Hand zu nehmen und loszulegen. Und ich glaube, dann hat man auch diese Sicherheit, dass man sagt, ich kann das, ich will das jetzt und ich lege jetzt los. Weil ich kann es auch oft nachvollziehen, bei vielen scheitert es ja dann mehr an der Tatsache, sie eignen sich das Finanzwissen an, aber sie gehen diesen letzten Schritt nicht, sie trauen sich nicht drüber. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen mehr an der Hand genommen wirst, dann geht es einfach leichter. Also Philipp, du bist da ja auch im Team sozusagen dabei. Vielleicht kannst du ja noch das ein oder andere so schildern dazu, aber das Interview war schon sehr aufschlussreich und ich finde, das hat einen absoluten Mehrwert, also gerade Leute, die jetzt starten wollen.
Ja, absolut. Also ich freue mich auch schon richtig drauf und ich werde hier den ein oder anderen Lehrgang auch besuchen dann, weil es sicher sehr spannend ist, über beim Thema Immobilien, Versicherungen, Finanzierung und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz spannend, was man nicht so jeden Tag hat. Aber wir werden es auf jeden Fall im September sehen und wie gesagt, schon mehrmals im Interview angesprochen, wer einen Platz haben möchte, unbedingt anmelden.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Gehen wir weiter in Österreich-Block. Heute schauen wir uns da die Frequentis an. Unser österreichischer Überflieger hat zwar keine Flugzeuge, aber ist dafür zuständig, dass es alles funktioniert, also den Flugverkehr oder beziehungsweise die Kommunikation für kritische Infrastrukturen wie bei Behörden oder eben Flughäfen. Und Markus, wenn du dich zurückerinnerst, ich habe dir mal im Depot gehabt, vor einigen Jahren, habe ich nicht mehr.
Ja, was sagt uns das jetzt? Ne? Ich meine, du kannst gute Gewinne mit Einzelaktien machen, in dem Fall wäre es definitiv gewesen.
Ich habe gute Gewinne gemacht, aber es hätte besser sein können. Deswegen immer das Thema Einzelaktie ist halt oft einmal eine Spekulation.
Ja, weißt du, wie es immer ist, oder? Also es könnte immer mehr sein. Ich habe auch einen Teil von meiner Nvidia-Aktien verkauft, hätte auch mehr sein können, wenn ich es noch behalten hätte. Habe aber Gott sei Dank noch einen Großteil. Aber das ist natürlich bei Einzelaktien immer so eine Mischung aus Rendite und Risiko. Da muss man halt auch aufpassen. Frequentis, ein klassischer Small Cap, sehr erfolgreich, österreichisches Unternehmen, auch weltweit eben aktiv und unfassbare Performance hingelegt am Aktienmarkt. Ich habe es mir jetzt nochmal kurz angeschaut. Also das letzte Jahr über 100%. Also ja, das würde ich mal auf jeden Fall als High Flyer bezeichnen.
Also der Kurs heuer oder heute 76 Euro, also das ist schon ein Wahnsinn. Ich habe es ja damals, glaube ich, bei 17 oder 20 Euro ungefähr gekauft. Bei 25, 30 so einen Dreh verkauft. Also eigentlich ein guter Deal. Damals waren es so 200, 300 Millionen groß. Heute sind es fast 1 Milliarde groß. Also es ist echt viel passiert in die Jahre. Und was genau ist passiert? Sie haben halt brutale Zahlen vorgelegt. Letztes Jahr, die Performance letzte Jahr war sowieso absoluter Wahnsinn. Sie haben einen vorläufigen Umsatzrekord gemeldet vor kurzem mit 580 Millionen Euro. Über 10% war irgendwie ihr Wachstumsziel. Am Ende des Tages war es dann fast 21% im Vergleich zum 2024er Jahr. Der operative Gewinn ist auf 47 Millionen gesprungen nach 32, also dem man wirklich einen wirklichen Anstieg macht. Auftragseingänge, die Bücher sind voll, 2025, 26, 27 eigentlich, die haben schon fast gar keine Kapazität mehr, wenn man so liest, und haben aber eigentlich die Mitarbeiter auf 2.500 aufgestockt. Also das ist wahrscheinlich eines der Unternehmen, was immer weiterhin noch Mitarbeiter sucht, gehen wir davon aus. Genauso wie letzte Folge haben wir ja Andritz gehabt, auch die suchen. Also so Hightech oder Tech mit Industrie-Gedanken auch mitunter, die Unternehmen in Österreich, die suchen aktuell vermehrt. Bei Frequentis weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mal stark davon ausgehen, dass wenn die so volle Auftragsbücher haben, die genauso suchen. Und die sitzen ja, der Hauptsitz ist ja näher Wienerberg, also im 10. Bezirk, kannst du sagen. Und ich habe mir natürlich wieder die Rallye angeschaut, du hast vorher gesagt, über 100%, das waren sogar 180% letztes Jahr. Das ist schon absolut krass. Von 1.1. eben bis 1.12. Aber was natürlich immer spannend ist, ist die 5-Jahres-Sicht, also was man wirklich damit verdient hat, der Total Return, und da reden wir von 259%. Also das ist schon eine absolut attraktive Rendite gewesen in den letzten 5 Jahren. Also alle Frequentis-Aktionäre, die nicht so wie ich rausgegangen sind, sondern drin geblieben sind, die haben auf jeden Fall gut verdient. Well done, also gute Geschichte. Ich habe schon gesagt, kritische Infrastruktur. Was aber interessant ist, am Anfang, seitdem ich es verfolge, waren es halt zwar hochtechnologisch, aber eher mehr in Richtung Kommunikationsanlagen, digitale Infrastruktur. Mittlerweile sind sie wirklich ein Gigant in vielen verschiedenen Bereichen. Alles, was halt mit Kommunikation, Verschlüsselung, mit Technologie zu tun hat, wie zum Beispiel der USA-Durchbruch jetzt mit einem Remote-Digitalen Tower, für zum Beispiel die zivilen und militärischen Flughäfen. Also da sitzt dann halt einer irgendwo anders sozusagen, Und du musst eigentlich keinen Tower mehr bauen, sondern kannst das remote digital mit Kamerasystemen von Frequenz etc. machen, was natürlich ein Wahnsinn. Und das gibt es jetzt schon in Brasilien, ist ja schon eingeführt worden, aber auch in den USA teilweise, in Europa soll es jetzt auch dann anlaufen. Und das ist echt spannend, insbesondere, weil du eben diese Tower nicht mehr kaufen oder bauen musst und angeblich sparst du dir damit dann 80% von den Baukosten. Und so ein Flugtower, was da in Wien steht, zum Beispiel am Wiener Flughafen, der kostet sich ja einiges. Und wenn du das dann auslagerst und das gar nicht mehr bauen musst und vielleicht dann einmal das Personal da reinsetzen musst, ist das auf jeden Fall eine Einsparung und du kannst viel einfacher sicher solche Sachen betreiben, würde ich mal sagen. Auch Drohnenmanagement, ganz ein wichtiges Thema auch für die Zukunft. In Estland zum Beispiel hat Frequentis jetzt gerade bewiesen, wie schnell es gehen kann, dass man halt innerhalb von nur 7 Monaten eine komplett landesweite cloud-basierte Drohnen-Management-Software eigentlich in Vollbetrieb einbauen kann. Und 2026 soll das auch nach Österreich verstärkt kommen zur Ausdruckkontrolle und auch nach Skandinavien. Und da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Drohnen, die was wir selber immer steuern oder irgendwas, sondern da geht es um Rettungsdrohnen, um kommerzielle Lieferflüge, zum Beispiel Amazon-Drohnen möglicherweise in Zukunft oder von der Post, die halt dann im kontrollierten Luftraum automatisch halt umfliegen, weil die müssen ja natürlich gemeldet sein. Es muss ja jeder wissen, wo eine Drohne rumfliegt, weil nicht, dass die dann in einen Hubschrauber reinfliegt oder in eine andere Drohne oder wie auch immer. Und die Drohnen sind ja mitunter die Zukunft. Also allein Markus bei Olympia jetzt hat man gesehen, dass diese Kameradrohnen, also die fliegen da in der Gegend um, als ein Wahnsinn, die sind ja gar nicht mehr wegzudenken und die können doch schon gewisse Lasten jetzt tragen. Also Kamera hat ja nicht so wenig Gewicht, diese Live-Kameras, die werden zwar einmal kleiner, aber auf jeden Fall. Oder die Zukunft, die Pakete, was dann zustellen vielleicht werden. Oder noch schwereres Gerät, wer weiß, vielleicht haben wir da in Zukunft solche riesigen Drohnen wie ein Hubschrauber, die dann, was denn, der Bull bringt oder keine Ahnung was, ne?
Ja.
Oder das Haus aufstellt, das Fertige, was der das durch die Gegend fliegt.
Ja, also Technologie wird immer effizienter, auch kleiner für uns als in der Wahrnehmung auch effizient, kleiner, auch diese Chips wieder, wenn ich an ein Video denke, riesen Kapazitäten, aber eigentlich verhältnismäßig klein. Und zu Frequentis ja, absolut. Also ich finde bei Frequentis bemerkenswert, sie sind in einem Sektor tätig, der bei weitem noch nicht am Ende seiner Kapazität angekommen ist, sich sehr weiterentwickelt, sehr innovativ ist. Aber, und jetzt kommt ein Schlüsselpunkt für mich, sie sitzen sehr stark verankert in der kritischen Infrastruktur. Und das ist halt gerade, wenn ich als Investor oder als Anleger drüber nachdenke, ein sehr, sehr spannender Bereich, weil den wird es immer geben und den wird es auch, oder sagen wir so, den wird sogar sich immer mehr ausbauen noch. Ich denke da auch immer sehr gern bei Frequentis selber in Österreich an den Polizeinotruf zum Beispiel, an die Leitstelle bei der Polizei Wien. Also sind da auch stark verankert und ich meine, was willst du mehr, wenn dein Kunde jetzt im Prinzip der Staat ist? Hast du garantierte Aufträge, volle Auftragsbücher, garantierte Zahlungen und das aber weltweit getrieben, auch muss man auch dazu sagen. Also hast du angesprochen, auch die Amerika hast du angesprochen, auch in Südamerika sind sie sehr aktiv. Und das, wenn sich das so weiterentwickelt, ich meine, es spiegelt sich massiv auch im Aktienkurs, sehe für Frequentis auf jeden Fall in den kommenden Jahren stabile Zeiten, unabhängig auch davon, wie es jetzt zum Beispiel in der Weltwirtschaft oder so weiter gibt. Es gibt auch gewisse Sektoren, die auch in schwierigeren Zeiten ganz gut leben können oder jetzt müssen nicht gleich unbedingt davon profitieren, von unsicheren Zeiten, aber die ein bisschen unabhängiger sind von schlechten Zeiten. Und das ist halt aus meiner Sicht Frequentis, auch wenn es noch immer ein kleiner Player ist, der mausert sich immer mehr und mehr und ich finde es einfach generell toll, dass wir solche Unternehmen in Österreich haben und auch halten können.
Und was man nicht vergessen darf, das ist ja ein Sektor, das nicht jeder kann. Das ist ja eine hochtechnologische Geschichte, das kann nicht einfach jetzt irgendwo einer so schnell nachmachen. Und ein Thema oder eine Branche, die ja sehr viel auf Vertrauen oder Reputation wahrscheinlich setzt, weil du brauchst ja doch eine gewisse, wenn du mit Behörden zusammenarbeitest, eine gewisse Reputation, dass die ja dich nehmen, nicht vielleicht den anderen. Und also da glaube ich auch, dass die gut sitzen. Was natürlich ein Problem ist, Personal brauchen wir nicht reden, weil die brauchen natürlich echt gute Leute, die brauchen wirklich spezialisierte Software-Ingenieure. Cybercrime genauso ganz ein wichtiges Thema, weil die ja sehr viel über Cloud-Sachen arbeiten. Aber da kann natürlich das Thema KI vielleicht auch wieder mit reinspielen, im positiven Sinne, dass man da gewisse Arbeiten vielleicht ein bisschen auslagert. Am Ende des Tages echt cool, dass wir so ein Unternehmen in Österreich haben, ein wirklich Hightech-Unternehmen, eigentlich das einzige im ATX, würde ich jetzt einmal so sagen, glaube ich. Und sie profitieren ATS. Halt, ja, stimmt, ATS und A1 ist auch noch mitunter ein bisschen in gewissen Bereichen ein bisschen technisch lastiger. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein spannendes Unternehmen, die halt einfach von diesen drei Megatrends, kannst du sagen, gleichzeitig profitieren, eben von dieser Luftfahrt, Digitalisierung, von Sicherheit, das Thema Sicherheit und auch von das Thema Revolution im Sinne von Drohnen. Am Ende des Tages spannendes Unternehmen, trotzdem ist es ein Einzeltitel. In den meisten ATX-ETFs wäre das enthalten. Bei Sunrise Capital ist frequent das auch enthalten. Also wenn man dort investiert und nicht die Einzelaktie kaufen möchte, hätte man da zwei Möglichkeiten, das mitzunehmen. Ja, eigentlich sind wir wieder am Ende der Folge, Markus. Ich glaube, den Community-Blog werden wir heute spritzen, weil es wird sich sonst nicht ausgehen, da sind wir schon weit drüber sonst.
Trotzdem immer gern Fragen stellen, wir werden es auch in den kommenden Folgen wieder beantworten. Ich fand es super interessant, auf der einen Seite haben wir jetzt wieder gerade, was die Finanzbildung angeht, Kurs wirklich viel mitnehmen können, auf der anderen Seite haben wir ein sehr aktuelles Thema auch besprochen, kurz zum Start mit, was uns auch noch länger beschäftigen wird, mit Iran, USA, Israel plus den ganzen Golfstaaten rund um und um. Wird uns definitiv in den kommenden Tagen, Wochen noch beschäftigen. Und ja, wir halten euch am Laufenden und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.